Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Benjamin Hammer. Schönen guten Tag.
Immer kürzere Arbeitszeit bei steigenden Lohnkosten, immer mehr Urlaub. Das ist nicht eine Voraussetzung für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes.
Im Oktober 1993 gab der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl eine Regierungserklärung ab, die es in sich hatte. Die Arbeitszeit in Deutschland sei niedriger als in anderen Ländern, mit denen Deutschland konkurriere.
Wir haben in Deutschland 6 Wochen Urlaub und 12 Feiertage pro Jahr im Durchschnitt. Meine Damen und Herren, wir können die Zukunft des Landes nicht damit sichern, wenn wir einen kollektiven Freizeitpark organisieren.
Deutschland ein kollektiver Freizeitpark? 30 Jahre nach der Rede Kohls fragte kürzlich ein Kolumnist der Plattform Bloomberg, ob die Deutschen ihre berühmte Arbeitsmoral vergessen hätten. Und der aktuelle Kanzler? Olaf Scholz erinnerte sich zum 1. Mai an die Worte seines Vorgängers und sagte:
Noch nie haben Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so viele Stunden gearbeitet wie im vorigen Jahr. Deshalb ärgert es mich, wenn manche abschätzig vom Freizeitpark Deutschland reden.
Sind wir Deutschen zu faul? Können wir uns frühe Renten noch leisten? Und ist es ein Problem, dass Deutschland weiterhin beim Wirtschaftswachstum international abgeschlagen bleibt? Darüber sprechen wir gleich mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und außerdem, wie ein Mann, der vielen nicht gerade sympathisch ist, erste Erfolge in Argentiniens Wirtschaft vorweisen kann. Wir berichten über eine erste Bilanz von Präsident Javier Milei in Argentinien. Also, manche behaupten, wir arbeiten zu wenig in Deutschland. Auch das Bild des kranken Mannes in Europa wird wieder bemüht. Und dann ist da noch die Sache mit dem Wirtschaftswachstum. Die schauen wir uns an, bevor wir mit Marcel Fratscher sprechen, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die OECD, eine Organisation, in der sich wichtige Industriestaaten zusammengeschlossen haben, verkündet heute in ihrem Ausblick eine vermeintlich frohe Nachricht. Sie rechnet weltweit in diesem Jahr mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum als bisher prognostiziert. Das wäre jetzt keine Knallermeldung, würde die Prognose für Deutschland nicht genau entgegen dieses Trends liegen. Hier wurde das für Deutschland bislang prognostizierte Mini-Wachstum von der OECD weiter nach unten korrigiert. Verfestigt sich da was, dass es global mit der Wirtschaft wieder stärker nach oben geht und für Deutschland vermeintlich nach unten? Christiane Käs berichtet.
Die Weltwirtschaft ist dabei, sich zu erholen, trotz eines schwachen Wachstums und anhaltender politischer Risiken. Die Inflation ist schneller gesunken als erwartet. Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Matthias Cormann, stellt zudem fest:
The OECD unemployment rate in February.
Die Arbeitslosenrate der OECD lag im Februar bei 4,9%. Das ist nahe an ihrem niedrigsten Stand seit 2001. In vielen OECD-Ländern sorgt das für steigende Einkommen. Auch der internationale Handel nimmt wieder Fahrt auf. Wir erwarten, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 3,1% steigt und für das nächste Jahr sehen wir ein Wachstum um 3,2% voraus. Für mehr als die Hälfte dieser Entwicklung sind China, Indien, Indonesien und andere aufsteigende Länder in Asien verantwortlich. Die OECD-Chefökonomin Claire Lombardelli erinnert an den Inflationsschock, der für viele Menschen sehr schmerzhaft gewesen sei. Unter anderem eine restriktive Geldpolitik habe geholfen, die Inflation zu senken.
In Europe last year, growth was weak.
Europa verzeichnete letztes Jahr ein schwaches Wachstum. Mehrere europäische Volkswirtschaften, inklusive Deutschland, hatten 2023 ein negatives Wachstum. Darin spiegelt sich wider, dass Europa stärker und direkter vom Schock der Energiepreise betroffen war und auch eine schneller alternde Bevölkerung hat. In den USA wächst die Produktivität rascher, vor allem seit der Corona-Pandemie. Die US-Wirtschaft ist dynamischer, sie verbindet Investitionen und Arbeiter besser mit Jobs. Und sie übernimmt neue Technologien schneller. Der Eurozone sagt die OECD ein Wachstum von 0,7% in 2024 voraus und von 1,5% in 2025. Deutschlands Bruttoinlandsprodukt wächst nach den Einschätzungen der OECD-Experten in diesem Jahr um nur 0,2%. In Schwung kommt die deutsche Wirtschaft erst wieder im kommenden Jahr mit einem vorhergesagten Plus von 1,1%. Die deutschen Exporte dürften sich stabilisieren, privater Konsum sowie Investitionen steigen. Dafür sorgen laut OECD auch neue Lieferketten, die Digitalisierung und der Ausbau erneuerbarer Energien. Negativ auf das deutsche Wachstum wirkten sich Unsicherheiten bezüglich geplanter steuerlicher Anreize für sogenannte grüne Investitionen aus. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 in den Klima- und Transformationsfonds für nichtig erklärt.
Das war ein Beitrag von Christiane Käs und mitgehört hat Marcel Fratscher, Ökonom, Professor und Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung. Guten Tag, Herr Fratscher.
Hallo, guten Tag.
Die OECD hat ihre Prognose für die Weltwirtschaft angehoben und für Deutschland gesenkt. Macht Ihnen das Sorgen?
Ja, Sorge sicherlich. Aber erstens muss man verstehen, wieso Deutschland härter getroffen ist von der jetzigen Situation, gerade von der Energiekrise, die wir vor 2 Jahren gesehen haben. Das hängt damit zusammen, dass wir einen hohen Anteil in energieintensive Industrie haben. Das rächt sich oder das trifft Deutschland relativ hart. Und dass wir sehr stark von den Exporten abhängig sind. Und auch die laufen im Augenblick schlecht. Und deshalb können wir recht gut erklären, wieso Deutschland stärker getroffen sind. Gleichzeitig sollten wir jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist alles schlecht. Also Deutschlands Problem ist nicht konjunktureller Natur, also jetzt im Augenblick, dieses und nächstes Jahr, sondern vielmehr langfristig Transformation, von der Transformation her. Die Frage, schaffen die deutschen Unternehmen die Umstellung auf neue Technologien und können sich im globalen Wettbewerb behaupten?
Das heißt, minus 0,2% plus 0,2% gar nicht so wichtig, wenn andere Aufgaben erledigt werden?
Das ist sicherlich nicht gut, aber ist auch keine tiefe Rezession oder Zusammenbruch, wie wir das Anfang der Corona-Pandemie 2020 erlebt haben, -4, -5% der Wirtschaftsleistung innerhalb kürzester Zeit oder der globalen Finanzkrise. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die deutschen Unternehmen heute alle Möglichkeiten nach wie vor haben, um sich langfristig zu behaupten. Wir haben Rekordbeschäftigung in Deutschland, haben noch nie mehr Menschen in Arbeit gehabt als heute. Viele Unternehmen haben angefangen, mit Hochdruck neue Technologien zu entwickeln, anzunehmen, auszubauen. Das braucht Zeit. Dafür brauchen die Unternehmen gute Rahmenbedingungen, bessere Rahmenbedingungen, als sie bisher haben. Aber wir sollten uns auf die Stärken fokussieren. Und Deutschland war beispielsweise Anfang der 2000er Jahre, als Deutschland der kranke Mann Europas war, deutlich schlechter dran als heute. Und hat auch damals die Wende geschafft. Und ich glaube, wenn wir nicht so lange warten wie damals, dann schaffen wir auch jetzt die Wende und können langfristig die Transformation erfolgreich gestalten.
Unternehmen in dieser Transformation klagen aber häufig über den Fachkräftemangel. Bundesfinanzminister Christian Lindner, der hat vor kurzem gesagt, in Italien, in Frankreich und anderswo wird deutlich mehr gearbeitet als bei uns. Und ein Kolumnist schreibt bei Bloomberg, die Deutschen hätten ihre Arbeitsmoral vergessen. Sind wir gefährlich faul geworden, Herr Fratscher?
Nein, das kann man wirklich nur mit Quatsch bezeichnen, was da behauptet wird. Ich habe es eben schon genannt. Es waren nie mehr Menschen in Arbeit als heute, 46 Millionen Menschen in Deutschland. Es wurden nie mehr Arbeitsstunden im Jahr gearbeitet als heute. Auch das ist Fakt. Das, wo viele darauf anspielen, ist, dass die Menschen, die in Vollzeit arbeiten, weniger Stunden im Jahr arbeiten als noch vor 30 Jahren und deutlich weniger als in fast jedem anderen Land der Welt. Das kann man monieren, das ist aber nichts Neues. Das ist letztlich auch ein Spiegelbild des Wohlstands, den wir in Deutschland aufgebaut haben. Das, was wir heute sehen, ist, dass Familien, vor allem Paare, sich die Arbeitszeit anders aufteilen wollen. Menschen, die Vollzeit arbeiten, sagen, ich möchte weniger Stunden arbeiten, sind meistens Männer. Und Menschen, die Teilzeit arbeiten, vor allem Frauen, sagen, ich möchte mehr arbeiten. Also hier ist der Wunsch, sich die Arbeit und auch die Arbeit zu Hause, die Kinderversorgung und so weiter, etwas weniger ungleich aufzuteilen. Und das sollten wir als Chance sehen. Aber mitnichten sind Deutschen faul geworden. Das ist einfach Unfug.
Jetzt nehmen wir mal an, das setzt sich sofort. Die Politik schafft Rahmenbedingungen, die junge Menschen animieren, mehr zu arbeiten. Aber die jungen Menschen sagen, nö, wollen wir nicht. Ich bin zufrieden mit einer 25-Stunden-Woche. Ich kann mir das leisten. Oder mit einer 30-Stunden-Woche. Kommen wir dann irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen, der Wunsch vieler Menschen, weniger zu arbeiten, und die Realität beißen sich dann doch und politische Regulation kann gar nicht helfen?
Das glaube ich nicht. Arbeit ist letztlich sinnstiftend. Viele, nicht nur junge Menschen, wollen weniger Stunden arbeiten, sondern auch in anderen Altersgruppen. Dafür wollen eben auch viel mehr Frauen arbeiten und mehr Stunden arbeiten. Und es geht ja nicht um die Quantität der Arbeit, sondern der Fokus sollte die Qualität der Arbeit sein. Das, was in Deutschland in den letzten 2-3 Jahrzehnten enttäuschend war, ist nicht die Arbeitsmoral oder dass vermeintlich weniger Stunden gearbeitet wurden, sondern die geringe Produktivität. Also Unternehmen müssen schauen, wie können sie ihre Beschäftigten produktiver machen. Das heißt beispielsweise Digitalisierung von Prozessen. Das heißt bessere Fortbildung, Qualifizierung, höhere Motivation. Und wir wissen aus vielen Studien, weniger Wochenarbeitszeit führt häufig zu einer Steigerung von Produktivität pro gearbeiteter Stunde. Und das auch als Chance zu verstehen, ist wichtig. Also dieses Modell, wir müssen mehr Stunden arbeiten, das ist, glaube ich, wirklich zu kurz gedacht. Das führt häufig eben nicht zu mehr Produktivität, sondern zu weniger.
Die FDP schlägt vor, Überstunden könnten bald steuerfrei sein bei Vollzeitstellen. Sie halten das, höre ich raus, also für keine gute Idee?
Das ist eine ganz schlechte Idee und das haben Länder beispielsweise wie Frankreich 2007 schon mal versucht. Und Überraschung, es wurden nicht mehr Überstunden geleistet. Es gab lediglich sehr teure Mitnahmeeffekte, also es hat den Staat sehr viel Geld gekostet. Und das Gleiche erwarte ich für Deutschland. Viele Menschen, die Vollzeit arbeiten, sagen in Umfragen, sie wollen gerne weniger Stunden arbeiten. Und der viel klügere Weg für den Bundesfinanzminister wäre doch, den Menschen, die in Teilzeit arbeiten, den vielen Frauen, die Hürden aus dem Weg zu räumen. Bessere Betreuung bei Kitas und Schulen, steuerlich, Reform des Ehegattensplittings, bessere Bezahlung, bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen mit mehr Flexibilität. Das ist der Schlüssel, um Potenziale zu heben, aber nicht dieses alte, tradierte Familienmodell. Jetzt müssen wir den Männern, die in Vollzeit arbeiten, nochmal den Anreiz geben, mehr Stunden zu arbeiten. Das wird nicht funktionieren, das wird eher schädlich sein und den Staat sehr viel Geld kosten.
Marcel Fratscher war das, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die sich häufig zankende Ampelkoalition hat sich immer wieder vorgenommen, ihre Streits nicht ganz so laut und öffentlich auszutragen. Und so gibt es heute keine Pressekonferenzen oder provokanten Posts auf Social Media, obwohl es um sehr viel Geld geht. Bis heute mussten die Bundesministerien ihren Bedarf für das kommende Jahr anmelden. Dass die einzelnen Häuser viel fordern und der Bundesfinanzminister bremst, das gehört zum politischen Geschäft mit dazu. Doch die Parteien liegen mit ihren Wünschen und Konzepten dermaßen auseinander, dass es wieder einmal knirscht in der Ampelkoalition. Frank Capellan berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Sven Christian Kindler warnt, es sind einfach nicht die Zeiten für knallharte Sparen. Im Deutschlandfunk erklärt der grüne Haushaltspolitiker, dass aus seiner Sicht gerade jetzt investiert werden muss. Notfalls eben auch mit der Aufnahme neuer Schulden.
Die Wirtschaft stagniert, gleichzeitig eskaliert die Klimakrise immer mehr. Wir haben irgendwie den russischen Angriffskrieg gegen die demokratische Ukraine, die die Sicherheit in ganz Europa bedroht. Und wir haben auch eine gesellschaftliche Polarisierung. Und deswegen ist es wichtig, in diesen Zeiten Investitionen hochzuhalten, soziale Sicherheit zu garantieren.
Nur nicht im Sozialbereich auf die Bremse treten, so wie es Christian Lindner fordert. Nicht bei der humanitären Hilfe kürzen, wie es sich der Finanzminister ebenfalls vorstellt. Auch nicht an die Entwicklungshilfe herangehen, wie es der FDP-Vorsitzende vorgeschlagen hat. Otto Fricke, Haushaltsexperte der Liberalen, erinnert am Morgen in unserem Sender daran, dass sich die gesamte Bundesregierung aber nun mal aufs Sparen verständigt habe.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Problem darin erst einmal besteht, dass wir im Haushalt 2024, also im Laufenden, ein Volumen haben, das sich auf ungefähr 475 Milliarden bezieht und dass die von der Bundesregierung, Achtung, nicht vom Finanzminister, sondern vom gesamten Kabinett für 2025 beschlossene Zahl auf 450 Milliarden beruft. Also ungefähr kann man sagen, ein mathematisches Delta von 25 Milliarden.
Ein mathematisches Delta, das ist eine schöne Umschreibung dafür, dass schlicht und einfach 25 Milliarden Euro eingespart werden müssen. Dabei hat Verteidigungsminister Boris Pistorius schon letzten Monat angekündigt, dass er eigentlich 6,5 Milliarden Euro mehr bräuchte, um das vom Kanzler der NATO zugesagte 2%-Ziel überhaupt erreichen zu können.
Es wird nicht alleine durch Umschichtung gehen bei den Beträgen, über die wir reden. Im Zweifel wird man auch über zusätzliche Schulden reden müssen, in dieser Koalition oder in der nächsten.
Neue Schulden in dieser Koalition aufzunehmen, das scheint aber kaum vorstellbar. Die FDP lehnt eine Reform der Schuldenbremse ab. Auch für neue Sondervermögen bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit und damit sogar die Unterstützung der Opposition.
Es gibt dafür keine Mehrheiten,
ist sich Freidemokrat Fricke völlig sicher. Allenfalls die Ausrufung einer sogenannten Notlage wegen ausufernder Kosten für die Ukraine könnte eine Schuldenaufnahme ohne Grundgesetzänderung möglich machen. Soweit allerdings sind die Koalitionäre noch nicht und so, wie der Finanzminister auf seinem Nein zu neuen Schulden und zu höheren Steuern beharrt, bringen die Grünen alte Forderungen wieder ins Spiel, mit denen sich die Milliardenlücke zumindest verringern ließe.
Man kann zum Beispiel umweltschädliche Subventionen abbauen, wie das Dienstwagenprivileg. Das ist schon lange überfällig, weil es vor allen Dingen klimaschädlich ist. Und es geht auch darum, dass wir darüber reden, wie wir eine gerechte Steuerpolitik machen, die vor allen Dingen Menschen mit hohen Vermögen und hohen Einkommen in den Blick nimmt.
Doch dabei dürften Grüne und SPD bei den Liberalen auf Granit stoßen. Die unter Druck stehende FDP wird einer Mehrbelastung der Besserverdiener nicht zustimmen. Von heute an geht es somit für die Ampel ans Eingemachte.
Frank Capellan berichtete. Javier Milei ist seit fast genau 6 Monaten Argentiniens Präsident. Ein Mann, der die Dinge in seinem Land radikal anders gestalten will. Milei mutet Argentinien ein knallhartes Sparprogramm zu und attackiert die Opposition, Frauen und Andersdenkende. Dennoch bleibt der libertäre Präsident für viele ein Hoffnungsträger. Nun konnte er erste Erfolge vermelden. Erstmals seit Jahren gibt es einen Haushaltsüberschuss. Die Inflation verlangsamt sich. Dazu hat er ein Reformpaket zumindest durchs Abgeordnetenhaus gebracht. Doch selbst Finanzexperten bleiben skeptisch. Anne Herberg berichtet.
Die Zahlen an sich waren zwar schon bekannt, für Argentinien war die Ankündigung dennoch eine Sensation. Ein ganzes Quartal bewege sich der Haushalt nun im grünen Bereich, erklärte Javier Milei vor einer Woche in einer staatstragenden, landesweit übertragenen TV-Ansprache. Der erste Haushaltsüberschuss seit mehr als 15 Jahren. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht, auch wenn die Mehrheit der Politik, der Gewerkschaften und des Journalismus gegen uns waren und der Kongress uns keinen Handlungsspielraum gibt. Dieser Haushaltsüberschuss ist die Garantie, die Inflationshölle in Argentinien hinter uns zu lassen. Argentinien ächzt seit Jahren unter einem gigantischen Schuldenberg. Milei hat ein chronisches Haushaltsdefizit und einen aufgeblähten Staatsapparat geerbt. Dagegen zückte er bereits im Wahlkampf symbolisch die Kettensäge. No hay plata, so sein Mantra, es gibt kein Geld mehr. Die schwindsüchtige Landeswährung Peso wurde massiv abgewertet, Staatsbedienstete entlassen, öffentliche Bauvorhaben gestoppt, Subventionen gestrichen.
La era del supuesto Estado presente ha terminado.
Die Zeit der staatlichen Unterstützung ist vorbei. Null Defizit, das ist für diese Regierung nicht nur ein Werbeslogan, sondern ein Gebot. Die Inflation, wenn auch immer noch die höchste Teuerungsrate der Welt, habe sich zumindest verlangsamt. Die Devisenreserven sind gestiegen. Applaus an den Finanzmärkten. Doch es gibt auch Skepsis. Finanzinfluencer Federico Tesore, der per YouTube wöchentlich Anlegetipps gibt, sagt: Der Markt schaut mit Optimismus auf Milleis Maßnahmen, vor allem das Nulldefizit. Aber das bedeutet nicht, dass es einen Blankoscheck gibt. Es gibt auch Zweifel daran, wie nachhaltig die bisherigen Resultate sind. Denn mit seinen angekündigten strukturellen Reformen kommt Milei nicht voran. Und die Investoren wissen auch, in Argentinien kann sich sehr schnell wieder alles ändern. Bei Mariano Meyer zum Beispiel steht ein Großteil der Maschinen still. Der Mittelständler schneidet im Industriegürtel von Buenos Aires Metallteile zu. Für Autos, Fahrräder, Industrieküchen. Nun aber kommen kaum noch Aufträge rein. Trotzdem hat er Verständnis und Geduld für die Sparpolitik Milleis. Noch. Für unsere Unternehmen ist das kein guter Moment. Die Leute haben kein Geld mehr, niemand kauft mehr was und alles wird teurer. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Argentinien brauchte einen radikalen Wandel. Du kannst Milei für verrückt halten, aber wenigstens tut er, was er sagt. Die Wirtschaft stabilisieren, damit es danach wieder aufwärts geht. Ich habe keine Kristallkugel, aber ich habe Hoffnung. Der Unternehmer sagt jedoch auch, bei seinen Angestellten, die großteils Milei gewählt hätten, sei bereits ein Stimmungsumschwung zu spüren. Wenn die reale wirtschaftliche Situation sich in den nächsten Monaten nicht spürbar bessere, dann werde es kompliziert. Auch für Milei, denn der braucht den Rückhalt in der Bevölkerung.
Anne Herberg war das. Eine konsequente Anhebung der Leitzinsen soll dabei helfen, die Inflation zu bekämpfen. So hat das auch die US-Notenbank Fed gemacht. Die Inflation sank, aber sie bleibt hartnäckiger als von vielen erhofft und weiterhin relativ hoch. Deshalb hat die Fed gestern den Leitzins nicht gesenkt und so wird das wohl noch eine Weile bleiben, Isabel Karas berichtet.
Der Leitzins liegt weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,5% und bleibt damit auf dem höchsten Stand seit über 20 Jahren. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Geld von der US-Zentralbank leihen. Ihre aktuelle Entscheidung teilte die Fed in einer schriftlichen Erklärung nach ihrer Zinssitzung in Washington mit. Darin heißt es, in den vergangenen Monaten habe es keinen weiteren Fortschritt in Richtung des Inflationsziels von 2% gegeben. Erst wenn sich ein dauerhafter Rückgang der Inflation abzeichne, käme eine Zinssenkung in Frage. Diese Entscheidung kommt nicht überraschend, denn auch auf den vorherigen Sitzungen hatte die US-Notenbank ihre Zinsen nicht verändert. Auch Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits vor kurzem angedeutet, dass eine Zinswende nicht unmittelbar bevorstehe. Die letzte Zinserhöhung gab es im vergangenen Sommer. Die Inflationsrate ist seitdem zwar zurückgegangen, zuletzt lag sie in den USA bei 3,5%. Das 2%-Ziel der Fed liegt damit aber aktuell deutlich außer Reichweite.
Isabel Karas berichtete aus Washington. Klaus-Rainer Jackisch ist für uns an der Börse in Frankfurt am Main. Klaus-Rainer Jackisch, dass die Fed den Leitzins nicht senkt, damit haben eigentlich alle gerechnet. Aber es geht ja auch immer darum, wie sich die Fed und ihr Chef präsentieren, wenn sie die Entscheidungen verkünden. Wie kommen die Nachrichten aus den USA denn bei Ihnen an?
Ja, die Anleger sind schon enttäuscht, wenngleich in der Tat natürlich mit diesen Entscheidungen gerechnet worden war. Aber es zeichnet sich eben nun ab, dass Zinssenkungen eben viel, viel später kommen als erwartet, dass sie in diesem Jahr nicht so stark sein werden wie erwartet. Und am Nachmittag kamen neue Konjunkturdaten, die im Grunde diese Einschätzung nochmal bestärken. Der Arbeitsmarkt in den USA ist sehr robust und auch die Wirtschaft läuft rund. Also es gibt im Moment zusätzlich zu der starken Teuerung für die Notenbank überhaupt keinen Grund, die Zinsen zu senken. Und das hat dazu geführt, dass der DAX heute zeitweise in der Minuszone war, dann allerdings die Anleger sich auch sehr stark zurückgehalten haben. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 17.916 Punkten. Das sind rund 15 weniger als gestern.
Und solche Entscheidungen von Notenbanken, die können ja immer auch Auswirkungen auf die Devisenmärkte haben. Was ist da heute los?
Ja, in der Tat, da gab es große Turbulenzen an den Devisenmärkten. Denn wenn natürlich Zinssätze in den USA von über 5% gezahlt werden, dann ist natürlich die Spanne zu den anderen Ländern doch recht deutlich und recht groß. Und das führt natürlich dazu, dass dann Anlagen natürlich vorzugsweise in den USA und möglicherweise eben nun auch länger dorthin geschiftet werden und dort gehalten werden. Und dadurch ist insbesondere der japanische Yen massiv unter Druck gekommen, so stark, dass offenbar die Notenbank erneut wieder eingreifen musste. Aber auch der Euro rutscht gegenüber dem Dollar etwas ab. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei einem Dollar 0,687. Das ist etwa ein Viertelcent weniger als am Dienstag, dem letzten Handelstag hier.
Eine turbulente Woche neigt sich dem Ende zu für die Deutsche Bank.
Das ist richtig, aber es gibt eben ein kleines Plus heute von 0,4%. Das liegt vor allem daran, dass die Tarifverhandlungen unter Dach und Fach gebracht worden sind. Aber der große Einbruch vom Wochenanfang, der ist damit noch lange nicht wettgemacht.
Und kurz schauen wir auf Borussia Dortmund nach dem Sieg im ersten Champions League Halbfinale.
Ja, da hat man natürlich hier zugegriffen bei der Aktie. Es gibt auch Spekulationen, Jürgen Klopp könne nach seiner Auszeit möglicherweise wieder bei Borussia Dortmund einsteigen. Alles unklar, natürlich unbestätigt, aber die Aktie steigt um 4,5%.
Und zum Schluss der Blick noch auf den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Ja, am Anleihemarkt gab es heute wenig Veränderungen. Dementsprechend ist die Umlaufrendite stetig und stabil geblieben bei 2,59%. Und die Unze Feingold, die kostet 2.296 Dollar, rund 22 weniger als am Dienstag.
Das war Klaus-Rainer Jackisch an der Börse in Frankfurt am Main. Und ich bin Benjamin Hammer im Funkhaus vom Deutschlandfunk in Köln. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Vielen Dank fürs Zuhören.